Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist der Spruch, der über dieser neuen Woche steht. Wir haben heute den Sonntag Septuagesime, also das heißt eigentlich 70 Tage Passion und Osterzeit, der dritte Sonntag vor der Passionszeit. Wir singen jetzt am Anfang diese 6 Strophen von dem Lied Tut mir auf die schöne Pforte 129 vor Passionszeit. Wir sind mit unserer Bibelstudienfreizeit, kommen wir heute zum Ende und kommen deshalb zum Passions- und Auferstehungsgeschehen in unserem Markus-Evangelium. Und ich möchte deshalb gerne aus Psalm 118 einige Verse lesen, die dieses Geschehen schon vorwegnehmen. Psalm 118, ab Vers 10 in Auszügen. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt heute Morgen hier zusammen sein können, in allem Frieden und in aller Freiheit, dass wir unter deinen Augen sein dürfen, hören, was du sagst. Wir danken dir, dass du uns dich selber vor Augen stellen willst. Und wir möchten gerne ein bisschen mehr verstehen, wer du bist und was du für uns getan hast. Danke, dass wir auch, so wie wir es gesungen haben, dich bitten dürfen, nimm du all das weg, was uns jetzt hindern will, was uns ablenken will. Sammle du unsere Herzen zu dir hin. Und wir danken, dass du auch hörst, was wir dir in der Stille, jeder für sich, sagen. Du erhörst unser Gebet. Darum kommen wir zu dir. Amen. Vor Passionszeit. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen erinnern an eine wahre Begebenheit. 1915 in Armenien so geschehen. Ein Christ, wir nennen ihn Barak, ein kluger, freundlicher Mann, von den anderen anerkannt und geliebt, hatte ein Kreuz in seiner Wohnung hängen. Das war mutig, denn damals war in Armenien ein anderer Glaube, da herrschte auch schon der Islam. Aber Barak wollte dieses Kreuz einfach immer vor Augen haben. Er wollte vor Augen haben, was Jesus für ihn getan hat. Und nun fand eines Tages die Geheimpolizei in dieser Wohnung dieses Kreuz. Man verhaftete ihn, man warf ihn in eine dunkle Gefängniszelle und schon am nächsten Tag wurde das Urteil über ihn gefällt. Schwöre deinem Glauben ab, sagte der Richter, sonst musst du sterben. Schwörst du ab? Nein, sagte Barak. Dann verurteile ich dich zum Tod. Und ganz verächtlich sagte er nicht noch, und das alles wegen diesem lächerlichen Kreuz. Wie kann so ein kluger, angesehener Mann wie du an einen Gekreuzigten glauben? Barak antwortete, der Gekreuzigte ist auch auferstanden und ist mein Herr. Voller Wut ließ der Richter Barak abführen. Am nächsten Tag sollte das Urteil vollstreckt werden. Aber insgeheim hatte dieser Richter auch Achtung vor Barak bekommen. Wie kann der nur so mutig zu seinem Glauben stehen? Warum hält er an diesem seltsamen Kreuz so fest? Ein Schnitt und sein Kopf ist ab. Und trotzdem lässt er das Kreuz nicht los. Ein Schnitt und das Kreuz. Der Richter hatte ein Stück Papier in die Hand genommen und dann lachte er leise in sich hinein. Ja, den Spaß, den erlaube ich mir. Er nahm dieses Papier, er nahm eine Schere, ging zu Barak in die Zelle. Der dachte schon, wird das Urteil gleich jetzt vollstreckt. Und dann erklärte ihm der Richter, morgen wirst du sterben, weil dir das Kreuz so wichtig ist. Aber ich gebe dir eine Chance. Hier hast du ein Blatt Papier und eine Schere. Wenn du mir morgen früh zeigst, wie man mit einem einzigen geraden Schnitt aus diesem Papier ein Kreuz schneiden kann, dann kriegst du das Leben geschenkt. Barak grübelte die ganze Nacht mit einem Schnitt aus diesem Papier ein Kreuz. Also ich sehe schon, sie hätten, glaube ich, ähnliche Schwierigkeiten wie ich. Als es schon morgen wurde, da kam ihm eine Idee. Ja, so könnte es gehen. Und dann wurde er dem Richter vorgeführt. Und der Richter war ganz gespannt. Und dann fing Barak an, dieses Papier zu falten. Es wird jetzt ein bisschen schief. Und dann nahm er die Schere und schnitt. Und öffnete es. Und dann sagte er, es ist nicht nur das Kreuz. Hier sind auch noch die zwei Schächer. Das, worauf der Felsen, auf dem das Kreuz stand. Der Speer, mit dem Jesus getötet wurde. Die Inschrift, die über seinem Kreuz stand. Und die zwei Würfel, wo die Soldaten gewürfelt haben. Ich habe Ihnen das Ganze noch mal ein bisschen in schöner, damit man es auch besser sehen kann. Der Richter war erschüttert, verblüfft, deutete auf die offene Tür und sagte: Eigentlich solltest du jetzt sterben. Nur ein Schnitt und dein Kopf wäre abgewesen. Aber der Schnitt deines Kreuzes hat dir das Leben zurückgegeben. Du kannst nach Hause gehen. Und Barak ging nach Hause zu seinem Kreuz. Er hatte durch das Kreuz das Leben noch einmal geschenkt bekommen. Bevor wir uns mit unserem Bibeltext jetzt befassen, singen wir das Lied Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, die 4 Strophen aus 420. Bei Jesus sein am Karfreitag und an Ostern. Bei Jesus am Karfreitag, den das Kreuz allein rettet. Wir lesen dazu aus Markus 15 einige Verse ab Vers 20. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Und es war die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm 2 Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Ich möchte Sie einladen, dass wir heute Morgen miteinander nach Golgatha gehen und da still werden. Jesus wird hinausgeführt. Das ist etwas Passives, da geschieht etwas mit ihm. Passiv, Passion, Leiden. Golgatha, in einem Steinbruch, eine Kuppe aus minderwertigem Gestein, so vermutet man, ein Ort, der von der Stadtmauer aus einsehbar war und an einer Ausfallstraße lag, also sehr, sehr öffentlich. Alle sollten das mitkriegen. Man will ihm Myrrhenwein zur Betäubung geben, aber Jesus lässt sich nicht betäuben. Jesus bleibt ganz klar, er bleibt ganz frei. Die anderen an diesem Ort, die sind alle betäubt, berauscht. Die Soldaten sind berauscht von der Habgier. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten und Ältesten sind betäubt vom Hass. Die Jünger sind auch betäubt, betäubt von der Angst. Aber Jesus ist ganz klar, ganz frei, kein bisschen betäubt. Er wird entblößt, festgenagelt, hochgezogen an dem Querbalken. In diesen Versen kommt 8-mal dieses Wort Kreuz und Kreuzigen. Damals war das eine bekannte Tatsache, man wusste, was das heißt, wie einer stirbt, wenn er so sterben muss. Wie entehrt. Schon das, diese Schmach, diese Entehrung. Und dann konnte es sein, dass es ein sehr langsamer Tod war. Manchmal zog sich das über Tage hin. Ein Tod mit vielen Schmerzen. Ein Erstickungstod. Die Bibel führt das nicht näher aus. Es geht da nicht um einen Horrorbericht. Ich weiß nicht, ob es Ihnen manchmal auch so geht, dass man diese Horrorberichte gar nicht mehr sehen und hören kann. Dieses Reißerische. Die Bibel ist ganz, ganz still, ganz zurückhaltend. Jesus lässt sich kreuzigen. Und dann sitzen da diese Soldaten und würfeln, völlig ungerührt von dem, was da geschieht. Es tangiert sie überhaupt nicht. Sie würfeln um sein Gewand, sein Untergewand. An anderer Stelle lesen wir, es war ein ungenähtes, durch in einem Stück gewobenes Gewand. Jesus verfügt nicht einmal mehr über sein Untergewand. Er verfügt nicht mehr über seinen Leib. Große leibliche Schmerzen, verlassen von allen Kräften. Paul Schütz hat es mal so ausgedrückt: Kreuzigung heißt Tötung durch Schmerz, heißt Ausmarterung bis zur Erschöpfung im Tod. Und Jesus nimmt es auf sich. Und Jesus erträgt das, die Schande, die entsetzliche Ohnmacht, preisgegeben, ausgeliefert in die Hand von Menschen und die Schmerzen. Und warum? Die Überschrift, die sagt das. Jesus von Nazareth, König der Juden. Es war wohl so, dass man die Anklage in schwarzer oder roter Schrift auf eine Gipstafel schrieb und die wurde dann vor dem Angeklagten hergetragen oder ihm auch umgehängt und dann eben oben ans Kreuz geheftet. Ein Rebellenkönig sei er, so sagte man. Ein Rebellenkönig, der gegen den Kaiser Rebellion macht, König der Juden. Und Jesus, so können wir es tatsächlich sagen, er war tatsächlich ein Rebellenkönig. Er nahm nämlich die Rebellion von uns Menschen auf sich. Zur Sünde gemacht, heißt es ja mal. Andere sagten, er sei ein Rebell gegen Gott, der Gott lästert und merken gar nicht, dass sie es waren, die Gott lästerten. Jesus, der wahre König, Jesus, der Gottkönig, dort an diesem Kreuz, Jesus, der Gottkönig, der ebenso anders ist als die Könige in dieser Welt, der eben nicht die anderen sterben lässt, sondern selber stirbt. Selber Unrecht erleidet, nicht anderen Unrecht zufügt. Jesus, der wahre König. Und dann sind an diesem Kreuz diese beiden wirklichen Rebellen, diese Schächer. Da und da. Und der zur Linken von Jesus wendet sich weg. Rebellen gegen Gott, wie verhalten sie sich? Eben, der eine, so liest man es dann auch in Lukas 23, Vers 39, einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn. Und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Einer, der sich wegwendet von Jesus. Und der andere, der sich zu Jesus hinwendet und sagt, wir sind es mit Recht in dieser Verdammnis. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. An welcher Stelle stehe denn ich? Das ist eine Frage, die sollte sich jeder von uns selber stellen. Wo stehe denn ich? Bin ich auf der linken Seite? Bin ich auf der rechten Seite von Jesus? Dieses Bild hier hängt in der Marienkirche in Lübeck, habe ich gelesen. Und da schreibt Axel Kühner, in der Marienkirche in Lübeck hängt ein berühmtes Altarbild von Hans Memling. Das Bild stellt die Kreuzigung Jesu dar. Man sieht die drei Kreuze in den Himmel ragen. Jesus und die beiden Schächer neben ihm hängen daran. Unter den Kreuzen sieht man ein buntes Gewimmel von Gestalten. Da drängen sich Kriegsknechte. Sie sehen vielleicht rechts unten im Bild auch die, die da gerade würfeln. Und neugieriges Volk, weinende Frauen auf der linken Seite, stolze Priester. Und jetzt kommt die Beobachtung, die Axel Kühner macht. Aber genau in der Mitte, unter dem Kreuz, ist ein Platz ausgespart. Da ist ein leerer Platz. Können Sie es erkennen? Da steht keiner. Es ist, als wollte der Maler den Betrachter fragen, wer auf dem leeren Platz unter dem Kreuz stehen sollte. Jeder, der das Bild anschaut, soll merken, ich muss dort stehen. Unter dem Kreuz Jesu ist mein Platz. Da ist ein Platz frei für mich. Jesus wartet in Liebe auf mich. Der leere Platz am Fuß des Kreuzes. Noch aber steigert sich es alles zu einem Höhepunkt. Eine Finsternis kommt über das Land. Zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Der Fürst der Finsternis, so haben wir es uns in unserer Freizeit schon mal klar gemacht, ist an der Macht. Gericht Gottes breitet sich über Jesus aus. Der eine einzige Reine steht unter dem Gericht des Vaters. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da schreibt jemand, Jesus lebte aus Gott, mit Gott und für Gott. Umso unfasslicher dieses, Gott hat ihn verlassen. Und wir dürfen das nicht schönreden und sagen, ach doch, also Gott wird da schon irgendwie noch bei. Nein, Gott hat ihn verlassen. Er hat ihn, man könnte übersetzen, im Stich gelassen, preisgegeben, in andere Hände übergeben. Da möchte ich Ihnen gerne einige Sätze von Spurgeon lesen. Die Verlassenheit unseres Herrn Jesus war so ungeheuer. Hatte sein Vater ihn jemals zuvor allein gelassen? Nein, er lebte ständig in Tuchfühlung mit Gott. Seine Gemeinschaft mit dem Vater war immer klar und wahr. Aber jetzt, zum ersten Mal, ruft er aus, warum hast du mich verlassen? Sünde, 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 überall und um Christus her. Keine Mitteilung der Liebe des Vaters ergoss sich in sein Herz. Der göttliche Richter konnte dem kein Lächeln schenken, der die Sünder vor den Schranken des Gerichts vertrat, der uns Sünder vor den Schranken des Gerichts vertrat. Unser Herr litt dermaßen unter der Verlassenheit vom dreimal heiligen Gott, weil er selber vollkommen heilig war. Für ihn war es, als sei ein Meer ausgetrocknet, das Meer der Gemeinschaft mit dem unendlich liebenden Gott. Und dann fährt Spurgeon fort, und vielleicht geht es uns auch so. So ist es, meine Freunde. Aber ich komme mir vor wie ein Kind, das von Dingen schwätzt und plappert, die es nicht versteht. In der Tiefe können wir das gar nicht nachvollziehen. Was für ein Schmerz für den Sohn und für den Vater, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern hat ihn für uns preisgegeben, dahingegeben. Da war ein Kampf in Gott. Gott war in Christus, der Vater war im Sohn und versöhnte die Welt mit sich selber. So heißt es mal im 2. Korintherbrief. Gott war in Christus, um Gott zu versöhnen. Gott steht gegen Gott, um Gott zu versöhnen. Da kommen wir nicht mehr mit. Und trotzdem steckt genau in diesem ein ungeheurer Trost. Wir dürfen nämlich wissen, ich bin nicht mehr verlassen. Ich muss nicht mehr verlassen sein. Meine Verlassenheit hat Jesus in seine Verlassenheit hineingenommen. Vielleicht meinen wir manchmal, wenn wir schlimme Dinge erleben, Gott hat mich verlassen, er kümmert sich nicht mehr, er fragt nicht mehr, es interessiert ihn nicht mehr. Und wahrscheinlich kennt jeder von uns irgendeine Situation im Leben, wo uns das so gegangen ist. Vielleicht eine Glaubensnot, vielleicht eine Not der Seele, vielleicht eine schreckliche Erfahrung. Dieses Gefühl, die Gegenwart und Liebe Gottes verloren zu haben. Und genau mit dieser Erfahrung, mit diesen Gefühlen, mit diesen Ängsten dürfen wir zum Kreuz. Weil da Jesus das alles erlitten hat. Ich glaube zutiefst, dass dieses Kreuz der einzige Ort ist, wo es wirklich Trost gibt auf dieser Welt, wenn die schrecklichsten Situationen sind, die uns absolut die Sprache verschlagen, gibt es für mich nur noch einen Ort, wo man hingehen kann, an den Fuß dieses Kreuzes. Weil da der eine ist, der vollkommen versteht, weil Jesus die allertiefste Tiefe, in die ein Mensch stürzen kann, ausgelotet hat und das Sicherheitsnetz gespannt hat, damit wir nicht ins Bodenlose stürzen müssen. Er sagt nämlich zu uns, ich will dich nicht verlassen. Ich bin bei euch alle Tage. Und dann ruft Jesus laut, er schrie laut und verschied. Dieser letzte Gebetsruf. Aus den anderen Evangelien wissen wir, er hat gerufen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Und in diesen Ruf, da strahlt schon etwas von Ostern hinein. Bei Jesus sein am Karfreitag. Was bedeutet das für uns? Wir haben gerade schon gesagt, wir sind in unserem Leid nie mehr allein. Was bedeutet das für uns? Ich muss erst mal begreifen, warum hängt Jesus da eigentlich an diesem Kreuz? Er hängt da für mich, um meinetwillen. Er hängt dort und stirbt, damit ich leben darf. Die Kirchenväter der alten Kirche, die benutzten manchmal dieses Bild vom Pelikan. Vielleicht haben Sie solche Darstellungen auch schon in der Kunst gesehen. Der Pelikan, der, so heißt die Legende, in einer Hungersnot seine Jungen mit seinem eigenen Blut gespeist hat, damit sie leben konnten. Also er selber starb, das ist jetzt auch dieses Bild, das Sie ganz am Anfang gesehen haben. Da sieht man jetzt den Pelikan und sieht die Jungen. Und so heißt es in einem alten Ausspruch, eigenes Blut entzieht sich der Pelikan, seine Jungen zu heilen. So schaffst du, Herr Christ, sterbend den Deinigen das Heil. Man könnte fast sagen, es ist eine Blutübertragung vom sterbenden Herrn auf uns, damit wir leben dürfen. Freilich ist nun jeder von uns gefragt, will ich das? Will ich das für mich in Anspruch nehmen? Die kennen Sie vielleicht auch. Das ist das Schwedenkreuz auf der Insel Mainau, bevor man die Insel betritt. Diese beiden Schächer. Die Einladung gilt, Gott schafft Versöhnung durch Jesus. Und er sagt, lass auch du dich versöhnen mit Gott, lass dich doch versöhnen. Leb doch nicht weiter ohne Gott. Leb doch nicht weiter an Jesus vorbei, lass dich doch versöhnen. Und da kann jetzt einer sagen, das brauche ich nicht. So ein schlimmer Sünder brauche ich nicht, bin ich nicht, dass einer für mich sterben muss. Oder er kann sagen, wie dieser Schächer, Herr, ich brauche dich. Ich brauche Versöhnung mit Gott. Ich brauche Vergebung. Ich mache so viele Sachen auch falsch. Vielleicht haben Sie es noch im Ohr, was wir von diesem zweiten Schächer gelesen haben. Wir hängen um unserer Taten willen dort. Der hat begriffen, ich passe nicht zu Gott, ich bin ein schuldiger Mensch. Und deshalb sagt er, denk an mich, nimm mich in dein Reich hinein, vergib du mir. Wer am Karfreitag unter dem Kreuz Jesu steht und sagt, ja Herr, vergib du mir, ich brauche dich, der darf erleben, das Kreuz alleine rettet. Wer das tut, der hat einen Monte Scherbellino. Vielleicht kennen manche von den Schwaben auf jeden Fall diese Aussage. Die Stuttgarter haben einen Monte Scherbellino. Vor den Toren Stuttgarts gibt es einen großen, heute mit Rasen bepflanzten Hügel, der eben liebevoll diesen Namen trägt, Monte Scherbellino. Auf diesen Hügel haben die Bewohner der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg die Trümmer und Scherben gebracht, Scherbellino, um die Stadt wieder aufbauen zu können. In Wagen und Karren fuhr man damals den Schutt auf einen Hügel, damit der Wiederaufbau beginnen konnte. So einen Hügel brauchen wir auch für unser Leben, wohin wir die Trümmer und Scherben tragen und dann neu anfangen können. Unser Scherbellino ist der Hügel Golgatha vor der Stadt Jerusalem. Dort dürfen wir all unsere Scherben und Trümmer abladen und mit Vergebung neu beginnen. Bei Jesus seinem Karfreitag, den das Kreuz alleine rettet. Wir singen jetzt zwei Strophen aus dem Lied Nummer 60. Bei Jesus am Ostermorgen, denn mit der Auferstehung beginnt das neue Leben. Bei Jesus am Ostermorgen. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch haben wir den Speer nicht gehabt. Es ist Karsamstag. Es sieht gar nicht nach neuem Leben aus. Kreuz ist Ende, ist Nacht der Nächte. Welt ist verloren und Gott ist tot. So sieht es aus. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es würde mit der Grablegung enden, dann wäre da vielleicht ein guter Mensch gestorben. Dann wäre da aber vielleicht auch ein Schwärmer gestorben oder ein Betrüger. Wenn das Grab das letzte Wort hätte, dann wäre Jesu Tod menschlich zwar erschütternd, aber nicht weltbewegend. Was wäre denn, wäre keine Auferstehung? Wenn wir da mal durch unsere Straßen gehen würden und würden die Leute fragen, falls Jesus nicht auferstanden ist, was würde das für ihr Leben bedeuten? Ehrlich gesagt, für die allermeisten nichts. Es würde sich nichts ändern. Man würde immer noch versuchen, ein guter und anständiger Mensch zu sein, aber es würde sich letztlich eigentlich nichts ändern. Manchmal ist es ja leider auch in der Kirche so, dass von dieser Auferstehung, von diesem Kernpunkt gar nicht mehr die Rede ist. Wenn aber einer weiß, ich bin schuldig, ich bin verloren vor Gott, für den wird das eine existenzielle Frage, ob dieser Jesus im Grab geblieben ist. Dann bin ich nämlich verloren, dann bleib ich auch verloren. Wenn aber Jesus auferstanden ist, dann habe ich einen, der mich vertritt, der für mich spricht im Gericht. Dann habe ich einen, der mich rechtfertigt. Markus 16, 1 und 2. Bei den Frauen ist es noch dunkel. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben, den Toten zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Äußerlich geht schon ein bisschen die Sonne auf, aber das Denken und Planen dieser Frauen gilt noch der Todesordnung. Obwohl es langsam hell wird, erwarten sie nichts anderes als das Dunkel des Grabes. Die dunkle Traurigkeit, die dunkle Angst. Und dann kommen sie zu dem Grab und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Da wird es jetzt irgendwie hell. Und ihre Reaktion ist, sie entsetzen sich, sie erschrecken, sie fürchten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Der Engel schönt die Tatsache des Todes nicht. Er sagt, Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, er war wirklich tot. Kein bisschen scheintot. Aber die menschliche Linie ist durchbrochen. Die menschliche Linie würde heißen Tod, Grab, Verwesung, Wallfahrt. Vielleicht. Tod, Grab, ja. Aber nicht Verwesung und nicht Wallfahrt. Karfreitag schien zu sagen, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Ostern sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Gott hat ihn auferweckt. Gott bestätigt sein ganzes Leben, die Wunder, die er tat, die Sündenvergebung, die er zusprach. Gott bestätigt diesen Jesus als seinen Sohn. Er ist auferstanden. Ein sichtbares Zeichen, ein leeres Grab, ordentlich zusammengefaltete Tücher. Ostern ist kein innerseelischer Vorgang dieser Frauen. Also ich habe mir lang genug Gedanken darüber gemacht, Jesus könnte ja vielleicht doch wieder leben und seine Worte sind ja so, und in seinen Worten lebt er, nichts da, nichts innerseelisch, was ich mir irgendwie vorstelle und einbilde und einreden muss. Ein sichtbar leeres Grab. In Jerusalem konnte man das gucken, damals. Da konnte man schauen, ob da noch irgendwo ein Leichnam liegt. Und trotzdem ist dieses Grab nicht letztlich der Ausgangspunkt für Glauben. Trotzdem sind die Jünger und die Frauen zuerst noch furchtbar unsicher, ob das denn stimmt, ob er lebt. Sie zweifeln. Und sie müssen auch Glauben wagen. Jesus hatte ihnen sagen lassen, er sei auferstanden, er werde nach Galiläa gehen, wie er euch gesagt hat. Sie müssen sich aufmachen nach Galiläa und ihm werden ihm dort begegnen. Unser Glaube braucht auch manchmal dieses Wagnis zu sagen, und ich glaube es jetzt trotzdem, ich wage es auf dieses Wort, er ist auferstanden, hin zu glauben. Es mag uns manchmal vielleicht gehen wie jenem kleinen Buben, der in einem brennenden Haus eingeschlossen war und ans Fenster rannte und dann nach unten schrie um Hilfe. Und dann rief sein Vater von unten, spring, ich fang dich auf. Und dann rief der kleine Bub zurück, Papa, aber ich kann dich nicht sehen. So geht es uns manchmal auch. Und der Vater sagte, spring, ich sehe dich, ich fang dich auf. Wir dürfen Glauben wagen, weil es in diesem Wort steht, er ist auferstanden, er lebt. Wir dürfen ihm auch begegnen, in seinem Wort und in dem, wie er uns auch durch unsere Tage hindurch hilft. Auferstehung, bei Jesus sein an Ostern, denn mit der Auferstehung beginnt das neue Leben. Und es ist das neue Leben, das bis in die Ewigkeit hinein reicht. Bei Jesus sein am Karfreitag, meine Schuld loswerden dürfen, bei Jesus sein am Ostermorgen und wissen, mein Leben hat ein Ziel. Ich werde bei ihm sein, bis in die Ewigkeit hinein, neues Leben haben. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du an dieses Kreuz gegangen bist. Wir können das nicht ausdanken, was du getan hast für uns. Und wir loben dich als unseren lebendigen, auferstandenen Herrn. Du bist zur Rechten des Vaters und du wirst wiederkommen und wirst diese Welt und auch unser kleines Leben vollenden. Wir danken dir, dass auch dieser kleine Tag heute ein Schrittchen ist auf dieses Ziel hin. Wir danken dir, dass du heute jedes deiner Kinder im Auge hast. Wir befehlen dir die an, die in besonderer Not sind, die Kranken an Leib und Seele. Erbarme du dich ihrer und richte ihren Blick auf dich. Wir befehlen dir die an, die Leid tragen, die einen Menschen verloren haben. Tröste du Du bist der Einzige, der es wirklich kann. Wir befehlen dir die an, die glauben möchten und nicht glauben können. Nimm dich ihrer an, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du der liebevolle Heiland bist. Und du siehst auch unsere Geschwister, die leiden um deines Namens willen. Für sie möchten wir immer wieder neu auch bitten, dass du sie durchstreckst und ihren Glauben bewahrst. Wir bitten dich aber auch für die, die denken, sie sind stark und brauchen dich nicht. Herr, begegne du doch auch den Starken, dass du auch sie gewinnst für dich. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen, dass sie es tun in der Verantwortung vor dir. Wir danken, dass wir auch alle unsere ganz persönlichen Anliegen vor dich bringen dürfen. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von dem Lied "Eines wünsche ich mir vor allem anderen" 421 singen wir die erste und die letzte Strophe. Dann laden wir gerne wieder ein, auch für den nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit. Und ich möchte gerne noch unserer Pianistin herzlich Danke sagen. Sie hat mich heute gerettet. Ja, und dann bitten wir noch um den Segen. Und wenn es möglich ist, stehen Sie bitte auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dich in seinem Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.